온다.
깨온다.
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 스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 398. Am 29. Dezember 1996 endete mit der Unterzeichnung der Friedensabkommen in Guatemala ein über drei Jahrzehnte lang dauernder, blutiger Konflikt zwischen Militärdiktatur und Guerilla. 20 Jahre ist das jetzt her. Doch Frieden herrscht nicht in Guatemala. Das Land hat eine der höchsten Mordraten der Welt. Der Rassismus gegen die indigene Bevölkerung ist nach wie vor präsent. Aktivistinnen und Aktivisten werden bedroht. Das liegt auch daran, dass die insgesamt 12 Friedensabkommen nie oder nur unzureichend umgesetzt wurden. In unserem Onda-Info-Spezial berichten wir, dass auch in Guatemala der Weg zum Frieden holprig bleibt und welche Hoffnungsschimmer es trotzdem gibt. Allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir vom Onda-Info eine spannende halbe Stunde und einen guten Start in 2017.
El jueves por la madrugada, el ejército tomaron la aldea de Coco. En el año 81, los soldados masacraron 77 campesinos.
Empecé a leer historias bastante duras.
Ich habe als Kind viele Geschichten gelesen. Eine dieser Geschichten hieß Blutbad im Wald von Ricardo Falla, einem jesuitischen Priester. Ich wollte wissen, warum die Geschichten der Erwachsenen so traurig und schrecklich sind. Ich erinnere mich, dass mein Vater sich zu mir gesetzt hat und sagte, das sind keine Märchen, das ist wirklich passiert in Guatemala, dass es einen Krieg gab, in dem schlimme Sachen passiert seien, aber dass das Land dann begonnen habe, Frieden zu schließen.
Pero que el país había empezado un proceso de paz.
Era algo que decía que ya no había más guerra.
Die Leute sagten plötzlich, dass der Krieg vorbei sei, dass die Soldaten nicht mehr schießen würden. Denn die Soldaten zogen oft an unserem Haus vorbei oder sie verschanzten sich in Angriffshaltung an der Straße mit wachsamem Blick auf die Berge und den Wald, an dessen Rand wir lebten.
Viendo a la montaña, como vivimos cerca de un bosque.
Ich erinnere mich, dass meine Mama und ich zur Plaza de la Constitución gingen und wir sahen da Teile der Friedensverkündung. Aber ich habe das damals gar nicht verstanden. Ich sah nur Menschen, die weinten, Menschen, die sich vor Glück umarmten und die vielen Parolen des Friedens dort auf dem riesigen Platz.
Muchas frases de paz en la Plaza de la Constitución.
Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada.
20 Jahre sind vergangen seit jener kühlen, vorletzten Nacht des Jahres 1996. Auf der Plaza de la Constitución, dem Platz der Verfassung, dem wichtigsten Platz Guatemalas, haben sich tausende Menschen versammelt. Sie jubeln, als der damalige Präsident Alvaro Assu verkündet, dass über 35 Jahre Krieg zu Ende seien. Andrea X. Chu, César Saloch und Elva Kutz waren damals noch zu klein, um zu begreifen, was dort passierte und welche Bedeutung dieser Tag für ihr weiteres Leben haben sollte. Die Erwachsenen hatten es geschafft, für sie, wie für viele Kinder Guatemalas, eine Welt zu schaffen, fern der schlimmen Erlebnisse, die sie selbst geprägt hatten.
Vengo de una extracción popular, un padre obrero que trabajó en caminos.
Ich stamme aus einfachen Verhältnissen. Mein Vater war Straßenarbeiter, meine Mutter besaß ein kleines Geschäft. Als Jugendlicher war ich Mitglied einer Kirchengruppe, später dann Gewerkschafter. Meine Generation ist gezeichnet durch die Morde an Intellektuellen in den 1970er Jahren, an Manuel Argueta, dem Bürgermeister von Guatemala Stadt, oder an Oliviero Castañeda de León, dem Studentenführer. Am 21. Juni 1980 stürmte die Polizei eine nationale Arbeiterversammlung und verschleppte 39 Gewerkschafter, Menschen, für die ich größten Respekt empfinde und die ich nie wiedergesehen habe. Das hat in mir den endgültigen Bruch mit dem System ausgelöst. Alle Möglichkeiten eines demokratischen, friedlichen Widerstands waren versperrt.
Se cierran esas opciones en Guatemala y prácticamente todo el movimiento social entra en un proceso de clandestinidad.
El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico.
1944 hatten die Guatemalteken den letzten einer langen Reihe von Diktatoren gestürzt. Bis dahin war Guatemala ein Feudalstaat gewesen, in dem Bauern zur Arbeit auf den Kaffee- und Bananenplantagen gezwungen wurden und Arbeiter kaum Rechte hatten. Die folgenden 10 Jahre der beginnenden Demokratie gelten bis heute als der guatemaltekische Frühling, eine Zeit des Aufbruchs, der Modernisierung. Nicht nur die Frauen erhielten das Wahlrecht, auch Analphabeten und damit ein Großteil des ländlichen und indigenen Guatemalas. Die demokratischen Regierungen machten sich an die Arbeit. Über den Ausbau der Universitäten, den Aufbau eines Gesundheitssystems, durch Bildungsreformen und Infrastrukturprojekte sollte Guatemala ins 20. Jahrhundert katapultiert werden.
They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism.
Die Pläne für eine Landreform jedoch berührten direkt die Interessen der Großgrundbesitzer und des US-amerikanischen Bananenkonzerns United Fruit, bekannt vor allem durch seine Marke Chiquita. United Fruit kontrollierte damals riesige Ländereien in Guatemala und hatte beste Verbindungen zur US-Regierung des damaligen Präsidenten Eisenhower und zur CIA. Der Putsch gegen den gewählten Präsidenten Jacobo Arbenz kam schließlich im Juni 1954.
Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos.
Die Militärs ergriffen mit US-Unterstützung für Jahrzehnte die Macht und gingen gegen Widerstand zunehmend brutal vor. In den 70er Jahren vernichteten politische Morde einen Großteil der intellektuellen Klasse von Guatemala. In den 80er Jahren wurde das Land Schauplatz des schlimmsten Völkermordes der westlichen Hemisphäre seit dem Zweiten Weltkrieg, mit über 100.000 Toten, Verschwundenen, Vertriebenen. Der Anwalt, Menschenrechtsaktivist und ehemalige UN-Sonderberichterstatter Frank de la Rue erläutert.
Die Lage in Guatemala war damals äußerst komplex. Der bewaffnete Konflikt dauerte insgesamt 36 Jahre, aber es gab Zeiten heftiger Intensität und vergleichsweise ruhige Phasen. Während der Staat vor allem indigene Regionen mit Wellen massiver Gewalt überzog und dort eine Politik der verbrannten Erde betrieb, haben andere Regionen vom Krieg kaum etwas mitbekommen. Die Guerilla, das waren anfangs Intellektuelle und Studenten, die in die Berge gingen. Dann aber dehnte sich der Konflikt aus, bis er schließlich im dicht besiedelten indigenen Hochland ankam. Für die indigene Bevölkerung war die Tatsache, dass es Leute gab, die gegen dieses System kämpften und gegen Leute, die ihre Macht mit Gewalt verteidigen, eine Perspektive auf einen ersehnten Wandel.
Gerade auf die indigene Beteiligung am Aufstand reagierte die Militärdiktatur mit brutalster Gewalt. Ilom, Chel, Chisis, Acul, Rio Negro, Sacuchum, Dolores, San José und San Antonio Sinache sind heute nicht nur Namen von indigenen Dörfern, sie stehen für Massaker, die Guatemalas Armee und Todesschwadronen an der indigenen Bevölkerung begangen haben. Vor allem ein Name steht für die Gräueltaten der jahrzehntelangen Militärdiktatur, Efraín Ríos Montt. Als Junta-Chef von 1982 bis 1983 soll er mindestens 11 Massaker an indigenen Dorfgemeinschaften befohlen haben. Aber es sollte bis in die 90er Jahre dauern, bis den Akteuren im In- und Ausland endlich klar wurde, dass dieser Krieg ein Ende finden müsse. Noch einmal Frank de la Rue.
Der Druck auf Guatemala wurde sehr groß, denn die internationale Gemeinschaft hatte begonnen, Guatemala zu isolieren. Die Isolierung führte zu einer Wirtschaftskrise und so begannen Unternehmer und Großgrundbesitzer, die die Diktatur zuvor unterstützt hatten, Guatemala wieder zurück in die internationale Gemeinschaft zu führen, um wieder Geschäfte machen zu dürfen. Und das musste einfach heißen, Frieden zu schließen, um dem guatemaltekischen Staat wieder eine gewisse Legitimität zurückzugeben.
Die einen wollten zurück zu internationalen Märkten, Hunderttausende andere zurück auf ihr Land, zurück nach Hause, zurück zu ihren Familien. Frieden war in den 90er Jahren die Antwort für alle. 1991 endlich begannen Guatemalas Regierung unter Aufsicht der Vereinten Nationen in Mexiko und Skandinavien mit der UNG-Guerilla zu verhandeln. Im Dezember 1996 wurden schließlich 12 Abkommen unterzeichnet. Der Frieden war geschlossen. César Saloch erinnert sich.
Una vez nos organizaron, dijeron que iban a venir nuestros hermanos, decían.
Wir wohnten damals an der Interamericana, auf der die meisten Flüchtlinge aus dem mexikanischen Exil zurückkehrten. Wir haben Transparente gemalt, wo drauf stand: Willkommen, Brüder und Schwestern zu Hause. Wir haben Mandelmilch und Sandwiches zubereitet und die dann an der Hauptstraße den Rückkehrern gereicht. Die hatten ja schon einen langen Weg aus Mexiko hinter sich. Es waren unzählige Busse und Lastwagen, allesamt voll gefüllt mit Flüchtlingen. Mein Vater war sehr bewegt. Er ging stundenlang von Bus zu Bus und sagte: Willkommen zurück. Und wir Kleinen haben es den Älteren nachgemacht, aber wir wussten nicht mal, warum all diese Menschen weggegangen waren.
Die 12 Friedensabkommen handeln von Menschenrechten, von demokratischen Verfassungsreformen, von der Rückführung der Flüchtlinge und der Wiedereingliederung der Guerillakämpfer in die Gesellschaft. Sie versprechen Landreformen, ländliche Entwicklung und indigene Rechte, um die Ursachen des Konfliktes anzugehen. Eine Wahrheitskommission sollte die im Bürgerkrieg von allen Seiten begangenen Verbrechen aufklären. Unter dem Vorsitz des deutschen Völkerrechtlers Christian Tomuchat kam die Kommission 1999 zu dem Ergebnis, dass 93% der Gräueltaten von der Armee begangen worden und 83% der Opfer Indigene waren. Und wo steht Guatemala heute? Die Flüchtlinge sind zurück. Die UNEG hat sich von einer Guerilla zu einer politischen Partei gewandelt, die allerdings, auch selbst verschuldet, heute kaum noch Bedeutung hat. Doch wie sieht es heute im indigenen Guatemala aus?
Hola.
Auch Alberto Ramirez, genannt Tino, stammt aus einer indigenen, also einer Maya-Familie im guatemaltekischen Hochland. Als Tinos Vater Anfang der 80er Jahre von der Armee verschleppt und ermordet wurde, flohen Mutter und Tino zur Guerilla in die Berge. Aus dem heranwachsenden Tino wurde quasi über Nacht ein Guerillero. Aber Tinos Waffen waren weder Gewehr noch Dynamit, sondern ein Mikrofon und ein Fahrrad.
In 1981 se empezó a ver como una necesidad que la guerrilla pudiera contar con un medio de comunicación que pudiera acompañar las diferentes luchas que se estaban gestando en Guatemala.
1981 wurde der Guerilla klar, dass wir ein eigenes Medium brauchten, um aufzuklären und anzuklagen und um die Studenten, Frauen und Arbeiter und Kleinbauern in ihrem Protest zu unterstützen. Also wurde ein Kommunikationskollektiv gegründet und einige Compañeros wurden nach Kuba geschickt, um dort Radio zu lernen. Produktion, Redaktion und Technik. Mich hat man über die Grenze nach Mexiko geschickt. Von dort aus habe ich produziert und die Tonkassetten mit dem Fahrrad nachts und ohne Licht nach Guatemala gebracht. Mit einer kleinen Antenne haben wir die Kassetten auf den Taramulco-Vulkan gesendet. Und die Compañeros dort haben das aufgenommen und dann vom Vulkan als La Voz Popular gesendet. Für die Diktatur war das Guerilla-Radio so eine Bedrohung, dass sie schon ein paar Monate später eine 3000 Mann starke Militäroffensive am Vulkan startete. Und das zeigt, dass die Mächtigen ein Sprachrohr der Stimmlosen als Bedrohung sehen.
Entonces ahí es donde uno se da cuenta que los medios de comunicación al servicio de los que no tienen voz lo ven como una amenaza.
Hermanos guatemaltecos, aquí está de nuevo la voz popular. Para compartir con ustedes el mensaje de esperanza.
9 Jahre lang sendete La Voz Popular von den Hängen des Vulkans Tajumulco. Der Standort auf dem höchsten Berg des Landes war ideal. Großes Verbreitungsgebiet, schwer zu finden und einfach zu verteidigen. Doch mit dem Friedensschluss 1996 kam auch das Ende von La Voz Popular. Heute lebt der mittlerweile 50-jährige Tino in einem Dorf in der Nähe von Quetzaltenango, der zweitgrößten Stadt Guatemalas. Radio macht er weiterhin. Nach dem Friedensschluss gründeten die ehemaligen Guerillafunker die Organisation Mujbabiol. Das von der Straße aus unscheinbare Haus beherbergt ein einfaches Produktionsstudio und einen geräumigen Saal für Schulungen, in dem heute allerdings eine Party für die Kinder aus dem Dorf gefeiert wird. Dem Senderverbund Mujbabiol gehören mittlerweile 26 Community-Radios im Hochland an. Keines dieser Radios besitzt eine legale Frequenz.
No, mira, yo creo que hay que partir también de ese principio de que no puede haber democracia si no hay libertad de expresión.
Es kann keine Demokratie ohne freie Meinungsäußerung geben und es gibt keine freie Meinungsäußerung ohne eigene Medien. In Guatemala gibt es eine hegemoniale Macht, die nicht will, dass Indigenas ihre eigene Entwicklung gestalten. Community-Radios aber leisten einen Beitrag zur lokalen Entwicklung, zur Kultur, zur Bildung, auch zur Mobilisierung der Menschen. Deshalb spielen sie eine so wichtige Rolle. Die Regierung hat sich in den Friedensverträgen verpflichtet, für Indigenas Radiofrequenzen zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich nie passiert. Wenn die Guerilla damals durchgesetzt hätte, dass Voz Popular eine legale Sendefrequenz bekommt, dann hätten wir auf dieser einen Frequenz 300 Lokalradios gründen können.
Installar 300 radios en todo en toda Guatemala.
In Mucbapiol produzieren Jugendliche kulturelle und bildungsorientierte Programme, klären über Drogen und Sexualität auf, motivieren zu Umweltschutz, prangern Korruption an. Das gefällt nicht jedem. Zweimal ist Mucbapiol schon von der Polizei gestürmt worden. Die Staatsgewalt gegen unliebsame Medien, das kennt Tino schon. Langsam lichtet sich der Nebel, der hier im Hochland auf fast 2500 Metern ein treuer Begleiter ist. Es mutet schon fast symbolisch an für die Entwicklung, die die Gegend um Quetzaltenango seit den Friedensabkommen genommen hat. Langsam geht es bergauf, mit der Stadt und der Region, wenn auch zu langsam für viele. Immer noch sind die meisten Indigenas arm. Aber eine neue, deutlich optimistischere und auch besser ausgebildete Generation steht in den Startlöchern.
Soy un simple campesino y no he sido estudiante. He luchado y trabajado para poder recuperarle nuestra tierra al dominante. He luchado y trabajado para poder recuperarle nuestra tierra al dominante. Me despido, compañeros, pero siempre estaré cerca para decirles adelante, porque nuestra lucha es justa, nadie dé la media vuelta. Para decirles adelante, porque nuestra lucha es justa, nadie dé la media vuelta.
Vom Hochland zurück nach Guatemala-Stadt und von dort die Berge hinunter in die Provinz Zacapa, in den trockenen, heißen Osten des Landes. Trocken und heiß, aber durch zwei große Flüsse gleichzeitig wasserreich. Und so werden in Flussnähe Bananen, Ananas, sogar Weintrauben angebaut, dazu Tomaten, Paprika und Maniok. Die Viehwirtschaft hat große Bedeutung und viele Guatemalteken behaupten, aus Zacapa komme der beste Käse des Landes. Englische, deutsche und italienische Nachnamen zeugen von einer europäischen Einwanderungswelle Ende des 19. Jahrhunderts. In den Bergen von Zacapa arbeitet der lutherische Pfarrer José Pilar Álvarez Cabrera. Die Gemeinde des 54-Jährigen zählt 350 Seelen und fast alle sind Maya Chorti, Indigenas aus den Bergdörfern.
In Zacapa y Chiquimula, que es donde nos ubicamos, ahí conviven dos
In Zacapa leben zwei Ethnien zusammen. Zum einen die Ladinos, die Spanisch sprechen. Männer mit Sombrero, Cowboystiefeln und Jeans. Die Pistole darf nicht fehlen. Der Machismo ist weit verbreitet. Es sind sehr stolze Menschen und der Individualismus ist sehr ausgeprägt. Auf der anderen Seite die Mayas vom Volk der Chorti. Sie sprechen oft kein Spanisch, sie sind sehr geeint und gut organisiert und die Landwirtschaft wird kollektiv betrieben. Beide Ethnien leben in dieser sehr trockenen Landschaft, dem Corredor Seco. Wenn man aber die Hügel hinaufgeht, dann hat man plötzlich Wälder, durch die Wolken ziehen. Überall fallen Tropfen zu Boden, die wiederum Bäche speisen. Und deswegen können wir alle hier unten leben. Die indigene Landwirtschaft, die Plantagen der Ladinos, das Vieh. Deswegen sind diese Berge so wichtig.
La ganadería, por eso es muy importante estas montañas en el macizo del Merendón.
Doch diese Bergwälder sind bedroht durch den Bevölkerungszuwachs, vor allem aber durch die Großgrundbesitzer, die hier seit Jahrzehnten abholzen. Heute sind nur noch 20% der Wälder intakt und das Wasser ist spürbar weniger geworden. Es waren die Chorti-Gemeinden, die sich als erste gegen die Abholzung organisiert und dann mit der katholischen und der lutherischen Kirche eine ökumenische und soziale Koordination zur Verteidigung des Lebens gegründet haben. Die Bergwälder sollen endlich unter wirksamen Schutz gestellt werden, zum Nutzen aller. Doch was so einleuchtend erscheint, hat eine Welle von Gewalt ausgelöst. Gegen die indigenen Gemeinden, in Form von Morddrohungen, auch gegen Pfarrer José Pilar selbst. Private Gewinne aus illegalem Holzeinschlag scheinen wichtiger als Wasser für alle. Frieden in Guatemala sehe anders aus, meint der Pfarrer.
Los acuerdos de paz fueron la agenda acordada para superar las causas que nos llevaron a este enfrentamiento armado interno.
Die Friedensabkommen sollten ja die Ursachen des Konfliktes beseitigen. Aber das hat man schnell beiseite gelegt und die Regierung hat stattdessen einen neoliberalen Kurs eingeschlagen. So sind die Ursachen für den Bürgerkrieg, die Diskriminierung, der Rassismus, die äußerst ungleiche Besitzverteilung und die extreme Armut bis heute präsent. Und dann die Gewalt und längst nicht nur durch den Drogenhandel. Es gibt heute mehr gewaltsame Todesfälle als während des Krieges. Was sich allerdings geändert hat, ist der Staat selber. Auch wenn der Staat bis heute die Interessen der Unternehmer und Großgrundbesitzer vertritt, auch wenn es Repressionen gegen indigene Gemeinden und soziale Bewegungen gibt, so geschieht das eben lang nicht mehr in der gleichen Dimension wie früher. Es gibt heute bestimmte Freiräume, die der Staat gestattet, bevor er zu repressiven Mitteln greift.
El Estado a través de los cuerpos de seguridad todavía considera antes de actuar, ¿verdad?
Die Berglandschaft im Osten Guatemalas ist auch die Region, aus der Lorena Cabnal stammt. Die indigene Frau vom Volk der Xinka trägt schwarzes, langes Haar, dazu passend eine Brille mit schwarzem Rahmen und als Kontrast dazu einen weißen Huipil, das traditionelle, handgearbeitete und oft reich verzierte Oberteil guatemaltekischer Frauen. Lorena Cabnal ist eine der bedeutendsten indigenen Feministinnen Guatemalas und ihre Arbeit tut Not. Frauen werden im machistischen Guatemala seit jeher unterdrückt.
Nosotros planteamos que las mujeres en Guatemala convivimos en una situación bastante compleja. Y esto para mí tiene que ver con un acumulado histórico.
Wir Frauen in Guatemala erleiden seit jeher Gewalt gegen unsere Körper. Schon in vorkolumbianischer Zeit hat sich der Machismo unserer Vorfahren gegen uns gerichtet. Dann kam die Kolonialisierung und die katholische Kirche. Später die Diktaturen und die Aufstandsbekämpfungspolitik während des Bürgerkriegs. Sie alle haben ganz bewusst Gewalt gegen Frauen als Machtmittel eingesetzt. Der Neoliberalismus hat diese Situation sogar noch verschärft. Heute zählt Guatemala zu den Ländern mit den meisten Fällen von Feminiziden auf der Welt. Fast 1000 Frauen sind allein im letzten Jahr ermordet worden. Und Armut und Rassismus verkomplizieren gerade die Lage von indigenen Frauen noch einmal ganz erheblich.
Y si a eso le juntamos que mayoritariamente somos mujeres indígenas las que habitamos el territorio, yo creo que todo esto se junta y se complejiza en el caso de la vida de las mujeres en Guatemala.
Auch Lorena hat mehrfach Todesdrohungen erhalten. Über die Beleidigungen und Aggressionen, die sie erfahren hat, mag sie gar nicht erst reden. Die Friedensverträge haben den Frauen in Guatemala also nicht unbedingt etwas gebracht. Oder vielleicht doch.
Es lohnt sich, einen Blick auf die heutige Gesellschaft Guatemalas zu werfen. Es gibt eine Generation junger Menschen, Studenten, Frauen, Feministinnen, die wortwörtlich die Schnauze voll hat. Die neuen Formen der Meinungsäußerung, des Protestes und neue künstlerische Ausdrucksformen zeigen, dass es heute vielfältigen Widerstand in Guatemala gibt. Dieser Widerstand regt sich in den Städten wie auf dem Land, in mestizischen, indigenen und migrantischen Gemeinschaften und alle strömen sie auf die Straße, um ihren Unmut kundzutun.
Und langsam gelingt es Frauen in Guatemala auch in hohe öffentliche Positionen zu gelangen. Das zeigen etwa die ehemalige Oberstaatsanwältin Claudia Passipas und ihre Nachfolgerin Thelma Aldana. Beide haben mit großer Kompetenz, hohem Einsatz und einer Menge Mut Ermittlungen angestoßen und Gerichtsverfahren ermöglicht, die zur Verurteilung hochrangiger Vertreter der Militärdiktatur geführt haben. Die guatemaltekische Politik hat dagegen bis heute kaum ein Interesse, sich zu ihrer Verantwortung für die Gräueltaten während des Konfliktes zu bekennen. Juan Francisco Soto ist Chef des Menschenrechtszentrums Caldeache, dessen Anwälte in mehreren Gerichtsprozessen die hinterbliebenen Seite als Nebenkläger vertreten hat. Seiner Einschätzung nach sind die Friedensabkommen vielleicht nicht gänzlich gescheitert, aber nur unzureichend umgesetzt worden.
Mira, yo creo que desde la firma de los acuerdos de paz había una política negacionista por parte del Estado de lo que sucedió durante el conflicto armado.
Seit dem Friedensabkommen gab es von Seiten des Staates eine Verleugnungspolitik. Ein ganz klares Beispiel zeigt sich 1999, als die guatemaltekische Wahrheitskommission ihren Abschlussbericht übergeben will und der damalige Präsident Guatemalas, Alvaro Arzu einfach aufsteht und geht. Das ist ein Symbol für einen Staat, der sich weigert, die Verbrechen des Konfliktes aufzuarbeiten. In den Lehrbüchern meiner Kinder wird der Konflikt auf nicht mal einer Seite behandelt. Leider sendet der Staat bis heute keine Signale, dass er gewillt ist, das zu erfüllen, wozu er sich vor 20 Jahren verpflichtet hat. Und die Konfliktursachen bestehen bis heute fort. Die unfassbare Armut zum Beispiel. Und das trotz eines kräftigen Wirtschaftswachstums. Das Grundproblem bleibt. Diese historische Schere zwischen unverhältnismäßig reich und bettelarm. Hier algo está mal.
Es todo el tema de la repartición de la riqueza ha sido histórico.
Da schließt der Staat mit einer Guerilla unter Aufsicht der Vereinten Nationen Frieden und ignoriert und verzögert in der Folge fast alles, wozu er sich verpflichtet hat. Über die vereinbarten Verfassungsänderungen sollte 1999 das Volk entscheiden. Politik und Wirtschaft riefen dazu auf, mit Nein zu stimmen. Also quasi gegen genau das, was sie selbst mit der Guerilla vereinbart hatten. Und nach einer wochenlangen Medienkampagne stimmte die Bevölkerung tatsächlich dagegen. Ein Lehrstück für zukünftige und aktuelle Friedensprozesse auf der Welt. Ein Staat, der seine Kriegsverantwortung nicht anerkennt, kann kaum den Frieden gestalten. Rafael Herrarte, dessen Jugend in den 70er Jahren durch die Morde der Militärs geprägt war, ist heute Chef des forensischen Institutes Kafka. Kafka hat nach dem Friedensschluss vor 20 Jahren auch mit europäischer Unterstützung Dutzende Massengräber aufgespürt und untersucht. Die meisten Massaker hatte die Armee angerichtet. In den Gräbern finden sich die Skelette vieler Kinder. Viele Frauen waren vor ihrer Ermordung vergewaltigt worden. Wunden, die nur schwer verheilen. Und dennoch sieht Rafael Herrarte deutlich positive Entwicklungen.
Die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit hat sehr viel ermöglicht. Es gibt viel mehr Raum, sich zu organisieren, zu diskutieren, etwas zu bewegen. Ein weiterer großer Fortschritt ist die Strafverfolgung derjenigen, die all die Verbrechen an den Menschenrechten begangen haben. Heute bitten sie um Vergeben und Vergessen. Auf einmal spielt die Vergangenheit keine Rolle mehr und für sie zählt nur die Zukunft. Das alles bedeutet einen Wendepunkt in der Geschichte Guatemalas. Dazu kommt die stille Revolution des indigenen Guatemalas. Wenn ich damals als junger Mensch indigene Gemeinschaften besucht habe, war es fast unmöglich, einen Menschen zu finden, der das Wort ergreift, der fordert, organisiert. Alles das gibt es heute. Es gibt also Fortschritte.
In Guatemala ist es größtenteils der Zivilgesellschaft zu verdanken, dass in den letzten 20 Jahren nach Friedensschluss sich zumindest etwas bewegt hat. Dazu gehören auch die massiven Proteste gegen die Korruption, die im letzten Jahr den Präsidenten Otto Pérez Molina und seine Vizepräsidentin zuerst aus ihrem Amtssitz und schließlich ins Gefängnis beförderten. Aber wesentlich sozialer und gerechter, weniger rassistisch und sexistisch ist Guatemala bis heute nicht. Auch nicht weniger gewalttätig. Heute sterben in Guatemala mehr Menschen eines gewaltsamen Todes als zu Zeiten des Guerillakriegs. 6 von 10 Menschen leben in Armut, 4 von 10 Kindern sind unterernährt, Menschen wandern in Scharen in die USA aus, zunächst wegen Armut und Perspektivlosigkeit, mittlerweile aufgrund der Gewalt. Vielleicht, so denken viele Guatemalteken, wäre alles anders gekommen, hätten die Vereinigten Staaten nicht den guatemaltekischen Frühling weggeputscht, damals vor über 70 Jahren.
Ríos de sangre los que lloro la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra y no pienses que esto se quedó solo en los 80 tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta tan violenta la manera de quitarle agua al pez.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.